Das Thema heute Abend ist Liebe. Wir haben ja Glaube, Hoffnung, Liebe. Alle drei sind im Epheser Kapitel 2 enthalten. Und ich habe schon viele oder einige Vorträge über Glauben gehört. Sehr wenige über Hoffnung. Über Hoffnung hört man nicht viel. Weitaus am meisten über Liebe. Und das ist auch völlig recht so. Denn die Liebe ist das Größte. Es sind nämlich mindestens zwei Dinge, die Gott ist. Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Gott ist noch viel mehr. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, das sind Eigenschaften. Aber Heiligkeit und Liebe sind keine Eigenschaft Gottes, das ist die Essenz Gottes. Er ist heilig und er ist Liebe in Person. Er kann nicht anders sein. Johannes formuliert so schön, Gott ist Liebe. Und wenn man über Liebe redet, dann finde ich, die schönste Geschichte, das schönste Bild, das die Bibel uns malt, über die Liebe Gottes, ist im Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Und das Bild möchte ich heute verwenden, um über die Liebe Gottes zu reden. Ich lese einige Verse, Lukas 15, Vers 11, Jesus erzählt das Gleichnis. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, er reiste weg in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über das Land. Er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tu deinen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Liebe ist das Größte und diese Geschichte erzählt uns von dieser Liebe. Wenn wir sagen, es ist das Größte, dann muss ich für mich bekennen, wenn ich über Liebe Gottes gehört habe, das Erste, was ich dachte, ist, ich muss Gott lieben. Erste Gebot, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, Seele und Verstand. Und seht ihr, das ist der Punkt, an dem ich mich schwer tue. Denn ich weiß nicht genau, ob ich Gott liebe. Es war vor einigen Jahren, ging ich spazieren, ich gehe meistens mit Jesus spazieren, und ich wusste nicht genau, ob ich sagen kann, dass ich Gott liebe. Und ich, wisst ihr, es ist nämlich so, ich liebe meine Frau, das tue ich wirklich. Aber ich weiß, wie ich meine Frau liebe. Ich kann sie anfassen, ich kann sie sehen. Ich habe gerade mit ihr geredet am Telefon. Ich weiß, wie das geht. Ich liebe meine drei Kinder. Ich weiß auch, wie das geht. Die sitzen auf meinem Schoß. Ich berühre sie. Aber Gott ist Geist. und ich weiß nicht, wie ich einen Geist liebe. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und ich habe zu Gott gesagt, ich habe gesagt, Herr, ich habe dich noch nie gesehen, ich habe noch nie eine hörbare Stimme gehört, ich habe dich noch nie berührt. Du bist Geist und ich weiß nicht, wie man einen Geist liebt. Das Dilemma hatte ich vor Jahren und stückweise habe ich es immer noch. Ich habe Christen gefragt, liebst du Gott? Die sagen natürlich ja, weil sonst disqualifizieren sie sich ja selbst. Und dann frage ich sie, ja, wie liebst du ihn? Wie machst du das? Manche sind dann ganz verblüfft. Und einige sagen dann, ja, ich lese meine Bibel, ich bete, ich unterstütze Missionare, ich gehe in die Kirche, ich mache Kindergottesdienst. Ja, das sind ja alles gute Dinge, die du tust. Ist es Liebe? Liebst du Gott? Ich weiß es nicht. Seht ihr, es ist meine starke Überzeugung, wenn wir über die Liebe Gottes reden, dann dürfen wir nicht darüber reden, in erster Linie Gott zu lieben. Denn wir wissen nicht, wie das geht. Wisst ihr, worüber wir reden müssen, wenn wir über die Liebe Gottes reden? Wir müssen seine Liebe empfangen. Wir haben vorhin 1. Johannes gelesen, 1. Johannes 14. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass er uns geliebt hat. Und im 1. Johannes 4, 19 lesen wir, wir lieben. Wisst ihr warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Aber bevor wir über Lieben reden, müssen wir seine Liebe empfangen. Und darüber habe ich in meinem Leben nicht viel gehört. Johannes 1, Vers 16 sagt, lesen wir, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Gott ist in erster Linie gar nicht daran interessiert, dass wir ihn lieben. Gott ist in erster Linie darin interessiert, dass wir seine Liebe empfangen. Wir sind Empfänger seiner Liebe und wenn wir das versäumen, dann fangen wir an zu tun. In Jesaja 64, Vers 5 sagt der Prophet, all unsere Gerechtigkeiten sind wie ein besudeltes Kleid. Nicht unsere Sünden, das wissen wir. All unsere Gerechtigkeiten sind wie ein besudeltes Kleid. Alles, was wir oft glauben, was wir für Gott tun, ist nicht wirklich Liebe, muss nicht sein. Und doch hören wir so oft, liebe Gott, du das, du dies, das kann Religion sein. Wir müssen zuerst lernen, seine Liebe zu empfangen, sonst wissen wir nicht, wie wir lieben sollen. Wir sind in erster Linie Empfänger. Und Gottes größte Heiligen sind die besten Empfänger. Wenn ein Mensch nicht empfängt, ist er kein Heiliger. Seht ihr, Christenleben ist von Anfang bis Ende empfangen. Auch Liebe. Ich habe euch gesagt, meine Tochter, die Eva, die ist nicht nur mein Lieblingskind gerade, aber sie hat auch einen Tick. Sie beschenkt Leute gerne. Wenn jemand Geburtstag hat, egal wer das ist, bringt sie ihm ein Geschenk. Packt sie irgendeinen Stoff die ein, sie hat ungefähr 500 davon. Aber wenn ich Geburtstag habe, übrigens 24. April, falls du mir was schicken willst. Wenn ich Geburtstag habe, dann kauft die Eva was für mich. Sie packt es 5-mal ein, das liebt sie. Und dann präsentiert sie mir das Geschenk ganz stolz zu meinem Geburtstag. 3-mal dürft ihr raten, mit welchem Geld sie es gekauft hat. Mit meinem Geld. Die kauft mir ein Geschenk mit meinem Geld und ich sage, du blödes Ding, das machst du nicht nochmal. Natürlich nicht. Ich freue mich von Herzen über das Geschenk, das sie mit meinem Geld gekauft hat. Und weißt du, worüber Gott sich freut? Wenn du ihm die Liebe gibst, die du von ihm empfangen hast, denn sonst hast du nichts zu geben. Johannes in der Bibel ist genannt der Apostel der Liebe. Petrus ist der Apostel der Hoffnung, hoffnungsloser Fall. Paulus der Apostel des Glaubens, was immer. Johannes ist genannt der Apostel der Liebe. Jetzt fragst du dich, warum? Warum nennen wir den Apostel der Liebe? Hat er Jesus so sehr geliebt? Nein. Wisst ihr, was wir über Johannes lesen? In seinem Evangelium lesen wir, der Jünger, den Jesus lieb hat. Johannes hat gesagt, wisst ihr was, Freunde? Ich bin derjenige, den Jesus lieb hat. Das ist mir immer ein bisschen arrogant vorgekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Was würdest du dir denken, wenn ich sage, ich bin Hans-Peter, Österreicher, mich hat Jesus lieb? Wenn du glaubst, das ist arrogant, dann darf ich dir etwas sagen, du hast Liebe nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe geglaubt, es ist arrogant. Denn wenn du und ich, wenn wir glauben, dass wir die Liebe Gottes verdienen können, durch unseren Charakter, durch unsere Tugenden, dann ist so eine Aussage tatsächlich arrogant. Wenn wir aber erkannt haben, dass die Liebe Gottes nichts mit mir zu tun hat, nichts mit dem, was ich für Gott getan habe, sondern er hat sich einfach entschieden, mich zu lieben, dann ist so eine Aussage der großen Wertschätzung für Gott. Gott, ich bin der, den du liebst. Ich habe es nicht verdient, aber du liebst mich. Danke dafür. Das ist nicht Arroganz, das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Ich bin derjenige, den Jesus liebt. Der verlorene Sohn hat die Liebe seines Vaters nicht verdient. Er hat sie nur empfangen. Er hat sein ganzes Geld verschwendet, das Geld seines Vaters. Er hat sich Freunde mit Geld gekauft, er hat Prostituierte bezahlt. Er hat den Vater maßlos enttäuscht. Ein Teenager kam mal nach Hause vom Kindergottesdienst und die Mutter hat gefragt, was hat euch der Pfarrer erzählt? Er hat gesagt, ja, vom verlorenen Sohn. Ja, und was? Ja, der verlorene Sohn, der hat das Geld für Frauen und Alkohol ausgegeben und den Rest hat er verschwendet. Ja, erkläre es euch später. Aber wisst ihr, er hat alles Geld verschwendet, das seinem Vater gehört hat, aber der Vater hat in all den Jahren Monaten, in denen er wusste, dass sein Sohn sein Geld verschwendete, in all diesen Tagen hat sich die Liebe des Vaters nie geändert. Schmeiß mir das Bild an die Wand. Und zwar, ich habe da ein Bild, das war das Lieblingsbild von der Corrie ten Boom. Und das ist der Vater, der auf der Veranda steht und jeden Tag hinausschaut, vielleicht kommt er heute zurück. Vielleicht kommt er heute. Und ich kann mir so vorstellen, wenn ich eine Geschichte lese, dass er am Feld gearbeitet hat, aber alle halbe Stunde ist er mal aufgestanden, hat geschaut auf den Horizont, vielleicht kommt er heute. Er hat jeden Tag darauf gewartet, dass sein Sohn zurückkommt. Und die Liebe des Vaters hat sich in all den Jahren kein Stück verändert. Und mir gefällt es so, wir lesen dann im Vers 20, und er machte sich auf, ging zum Vater, als aber er noch ferne war. Am Horizont muss eine kleine Figur erschienen sein. Und der Vater wusste sofort, das ist mein Sohn. Als er noch ferne war, sah ihn sein Vater, er wurde innerlich bewegt und er lief hin. Übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott läuft. Sonst nirgends, nur hier läuft Gott. Er lief hin, er fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Gewand, bringt den Ring, bringt das Kalb. Dieser, mein Sohn, war tot. Er ist wieder lebendig geworden. Wir versuchen andauernd so zu leben, damit wir geliebt werden. Anstatt dass wir lernen, so zu leben, weil wir geliebt sind. Wir können die Liebe nicht verdienen. Wir können sie nur empfangen. Es geht gar nicht anders. Und in dieser Geschichte hat der Vater seinen Sohn immer geliebt, ob bei der Prostituierten, ob er sein Geld rausgeschmissen hat oder bei ihm zu Hause. Das machte für den Vater keinen Unterschied. Jeremia 31, dieser schöne Vers: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wir müssen verstehen lernen, Gott liebt uns nicht, weil wir liebenswürdig wären oder weil wir es verdient hätten. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Wisst ihr, was ich auch sehe? Fast alle Christen glauben, dass Gott sie liebt. Aber viele Christen glauben auch, damit er mich wirklich gerne hat, muss ich schon ein bisschen was tun. Das ist falsch. Gott ist in dich verliebt, Kopf über Schuh. Das sagt sein Wort. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Gott gibt uns immer, immer eine zweite Chance. Ein Freund von mir, ein Schotte, der ist inzwischen gestorben, nach einer Bibelwoche am Dauernhof ist er gestorben, vor 3 Jahren. Billy Strachan war ein ganz lieber Freund von mir. Und er hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, Gott gibt dir immer eine zweite Chance. Die einzigen, die dir keine zweite Chance geben, sind Christen. Sonst alle. Ich weiß, was er damit gemeint hat. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Gott gibt uns immer eine zweite Chance. Weil er uns liebt. Und wir als Christen müssen das auch lernen. Denn wir sollten Jesus ähnlich werden und nicht der Welt. Die Frage ist, glauben wir wirklich, dass wir einzig und allein gerettet sind durch die Gnade und die Liebe Gottes? Oder glauben wir immer noch, dass wir doch ein bisschen gut sein müssen, damit er uns echt gerne hat? Das ist tief in uns drinnen. Du bekommst, was du verdienst. Ja, verdient habe ich gar nichts. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich bekomme, was Gott mir zugesagt hat. Seine Liebe. Aber so leicht streben wir nach Perfektion. Ja, wisst ihr was, ich habe kein Problem, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht viel Problem, meinen Mitarbeitern zu vergeben. Wenn die wieder mal Mist bauen, und das tun sie ab und zu, tue ich mir überhaupt nicht schwer, denen zu vergeben. Ich habe nur ein Problem, mir selbst zu vergeben. Und das ist ein eindeutiges Zeichen von Stolz. Denn wisst ihr, was ich sage? Ja, dir kann ich schon vergeben, bist ja ein fehlerhafter Mensch. Aber ich müsste schon ein bisschen perfekter sein. Und Freunde, das ist Stolz. Wenn du auch so denkst, dann musst du Buße tun und umkehren. Wenn ich mir in der Bibel den Petrus anschaue, der 3-mal behauptet hat, Jesus gar nicht zu kennen. Wenn ich mir den Johannes anschaue, da sind sie mal durch Samarien und Jesus hat gepredigt und die wollten nicht zuhören, hat der Johannes gesagt, Jesus, ein bisschen Blitze runter, ein bisschen Feuer vom Himmel, verbrennt die. Apostel der Liebe, das ist unser Vorbild. Wenn ich mir den Jakobus anschaue, der neben Gott sitzen wollte im Himmel, den Philipp, der in seiner Ignoranz den Vater in Christus nicht erkannte, wenn ich den verlorenen Sohn anschaue, dann komme ich zum Schluss, dass Gott viel mehr Versagen von mir erwartet als ich selbst. Ich habe schon manchmal gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, bitte mach aus mir einen Christen, der nie mehr sündigt, der dir nur gefällt. Und Jesus hat gesagt, das will jeder, aber wenn ich das tue, habe ich niemand mehr, der mich vergeben kann. Gott hat kein Problem zu vergeben. Gott hat nur dann ein Problem, wenn wir nicht mehr zu ihm kommen mit unserem Versagen. Was findest du ist der Höhepunkt in dieser Geschichte? Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Einige würden sagen, Höhepunkt ist Vers 17, als er aber in sich ging. Das ist ein Höhepunkt, finde ich schon. Vers 18 vielleicht. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen. Das ist ein Höhepunkt. Als der Vater ihm entgegenlief, das ist ein Höhepunkt. Aber wisst ihr, was für mich ein Höhepunkt ist in der Geschichte? Das ist der Vers 12. Da sagt der Sohn zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Übrigens, wisst ihr, wann dir ein Erbe zufällt? Dann, wenn der Vater tot ist. Mit anderen Worten hat er gesagt, ich wünschte mir, du wärst tot, Gib mir jetzt den Teil, als ob du tot wärst. Und wisst ihr, was der Vater dann getan hat? Er gab ihm seinen Teil. Das ist für mich der Höhepunkt der Geschichte. Der Vater wusste nämlich ganz genau, was sein Sohn tun wird. Ein liebender Vater kennt seinen Sohn. Ich bin mir sicher, der Sohn wollte den Vater überzeugen. Er hat gesagt, Vater, ich werde das Geld gut anlegen. Ich werde mir einen guten Posten beschaffen. Ich werde es vermehren zum zehnfachen, Vater. Und der Vater hat seinen Sohn angesehen und gewusst, mein Sohn, ich kenne ihn genau. In 3 Monaten ist alles weg. Er wird sich Freunde kaufen und so kam es auch. Er wird mit dem Geld Partys schmeißen und so war es dann. Er wird es an Huren verschwenden und es traf ein. Aber der Vater, im vollen Wissen darüber, was sein Sohn tun wird, er gab ihm seinen Teil. Wisst ihr was? Gott ist ein Gentleman. Der Vater wusste, mit Worten kann ich meinen Sohn jetzt nicht überzeugen, er soll gehen. Und er gab ihm seinen Teil. Übrigens, Gott lässt dich gehen. Er vergewaltigt niemand. Er gibt dir deinen Teil. Wisst ihr, warum das für mich ein Höhepunkt ist? Ihr kennt mich, einige von euch kennen mich halt von Kassetten oder was immer. Aber wenn du mich kennen würdest, wie ich vor 25 Jahren war, wäre das eine ganz andere Geschichte. Ich bin gläubig geworden, als ich 15 war. Als ich 18 war, habe ich mein Christenleben aufgehört, denn ich habe es nicht geschafft, Gott zu gefallen. Ich habe gedacht, Heuchler will ich keiner sein. Ich lasse den ganzen Unsinn. Stecke gezogen. Und obwohl ich Christ war, habe ich 5 Jahre gelebt wie Satan. Das kannst du tun. Das ist kein Problem. Zwar, Jesus hat ab und zu mal wieder auf die Schulter geklopft, gesagt, Hans Peter, ich bin immer noch da. Habe ich gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich kein bisschen. Ich lebe mein Leben. Das kannst du tun. Und damals habe ich Dinge getan, für die ich mich heute sehr schäme. Besoffen mit meinen Skigruppen, rumgesessen. Ich war Skilehrer in Österreich, USA, Kanada, Australien. Nicht das beste Milieu. Mädchen wollen mit dir ins Bett gehen, egal wie du aussiehst. Bezahlen dir alles, sind dumm genug, das zu tun, kannst dich jeden Abend besaufen. Das war mein Leben. Als Christ, das kannst du tun. Gott ließ mich gehen. Und in seiner großen Gnade durfte ich zurückfinden. Das ist eine lange Geschichte. Aber wisst ihr, was mir vor 2 Jahren bewusst wurde? Ich habe über mein altes Leben nachgedacht. Und mich gefragt, wann hat Gott mich mehr geliebt? Als ich vor 20 Jahren besoffen mit meiner Skigruppe rumsaß und Dinge getan habe, für die ich mich heute schäme? Oder liebt er mich heute mehr, wo ich hier stehe und in der ganzen Welt vor vielen zigtausenden Menschen rede und Jesus lieb mache? Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Jesus hat mich vor 20 Jahren besoffen am Tisch, genauso geliebt wie heute hier. Denn das, was ich tue, hat nichts mit seiner Liebe zu tun. Der Vater zu Hause stand jeden Tag und seine Liebe zu seinem Sohn hat sich nie geändert. Das einzige Problem war, der Sohn konnte die Liebe des Vaters nicht erleben, so wie ich es nicht erlebt habe. Es muss uns bewusst werden, wir können nie gerechter werden, als wir bereits sind. Du kannst nie würdiger werden, wenn du Christus kennst, als du bereits bist. Wisst ihr, was Satan sagt? Satan sagt dir jeden Tag, manchen von uns, du bist unwürdig. Den Bibelschülern, ich habe mit ein paar hier geredet, die haben gesagt, ich bin unwürdig. Heute bist du schon wieder nicht aufgestanden, um 6 Uhr stille Zeit gemacht. Du hast dich um 6:30 schon wieder niedergelegt, vorhin hast du auch geschlafen. Dein Gebet war seicht, du hast ein seichtes Gebetsleben seit Monaten. Du bringst dich nicht richtig ein, du bist unwürdig. Und das hat Satan zu mir jahrelang gesagt, bis ich ihm gesagt habe, ich weiß, ich bin unwürdig, aber Christus ist es nicht. Und ich stehe heute hier nicht wegen mir, sondern wegen Christus. Er ist würdig und er wohnt in mir und er liebt mich. Gerechtigkeit kannst du nicht verdienen, du kannst sie nur empfangen. Und wenn du Christus empfangen hast, dann bist du gerechtfertigt worden aus seiner Rechtfertigkeit, nicht aus deiner. Es ist schwer für uns, das zu lernen. Wisst ihr, was ich feststelle im Unterrichtsdienst? Die meiste Zeit verbringe ich damit, dass wir falsche Dinge verlernen und die richtigen Dinge lernen. Religion hat uns verwirrt. Religiöses Denken sagt, ich will mir die Gerechtigkeit verdienen. Ich muss dies und dies und dies tun, damit ich würdig bin. Im Skifahren, ich habe tausenden Leuten das Skifahren beigebracht. Wisst ihr, was die schwierigsten Schüler sind? Nicht die Anfänger. Wenn ein kompletter Anfänger zu mir kommt, der nicht mal weiß, wie ein Ski aussieht, das erkläre ich ihm. Und ich fange ganz vorne an. Und nach 3-4 Tagen fährt er recht passabel runter. Es gibt Ausnahmen, aber bei den meisten. Es gibt Holländer zum Beispiel, die brauchen ein bisschen länger. Aber nicht immer übrigens, aber da ist schon was dran. Wisst ihr, was die schwierigsten Schüler sind? Das sind jene, die sich das Skifahren selbst beigebracht haben und sie rasseln irgendwie die Piste runter, aber dann wird es zu steil, dann merken sie, das schaut gar nicht mehr gut aus, jetzt brauche ich einen Skilehrer. Und dann kommt dieser verkorkste Skifahrer zu mir. Was ich da tun muss, ich muss ihm mal alles verlernen, was er sich selbst gelernt hat, denn sonst kann er nicht mehr besser werden und das tut weh. Er fährt nämlich 3-4 Tage schlechter als vorher. Und erst dann kannst du anfangen aufzubauen. Wisst ihr, wer die schwierigsten Christen sind? Jene, die Kirchenmenschen sind, aber nie den Heiligen Geist empfangen haben. Und die schwierigsten Menschen. Sie haben nämlich einiges gelernt. Sie können die Sprache, aber sie kennen keine Realität. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, dann bist du geistlich aufgrund der Tatsache, weil der Heilige Geist in dir wohnt, nicht weil du so gut wärst. Und bitte erinnere dich daran, wenn der Heilige Geist in dich kommt, wenn du wiedergeboren bist, dann hat er nicht nur den Fuß reingesteckt, sondern er kam als ganze Person. Du kannst nicht 80% vom Heiligen Geist haben, nicht mal 95. Er kommt etwa ganz in dich oder gar nicht. Wenn ein Kind geboren wird, ist es geboren. Nicht 80% geboren, es ist immer ganz geboren. Das ist so bei der Geburt. Und der Rest unseres Lebens besteht darin, das Leben auszuleben, das Gott in uns hineingelegt hat. Unser Leben besteht darin, Menschen zu zeigen, dass es ein Freudenfest ist, ein Abenteuer, mit Christus zu leben, der in uns lebt. Gott liebt dich, warte nicht darauf, bis du würdig bist. Ich war bei allen drei Kindern bei der Geburt dabei. Ich habe es bei allen dreien gerade so geschafft, rechtzeitig. Meine Frau im Spital war dann. Und bei allen dreien ging ich hin und ich nehme jetzt nur den ersten, den Lukas, weil nicht weil er männlich ist, sondern weil der erste war. Kam ins Spital, Gott gedankt, dass ich keine Frau bin. Und dann ging ich da rein und habe mir das angeschaut. Ich habe früher immer geglaubt, ja, das ist, kommt alle Kinder auf die Welt nicht. Ich war 3 Jahre Schaf, Kuhhirte eigentlich. Und ich habe dutzende Kälber auf die Welt gebracht. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen ähnlich, aber es ist völlig anders. Völlig anders. Das ist aufregend, wenn es ein eigenes Kind ist. Ich habe nie geglaubt, dass mich das so viel Nerven kostet da. Und dann wird das Kind geboren, kommt raus, sieht nicht besonders gut aus, blau und schleimig, aber dann putzen sie es ein bisschen ab, dann wird es besser. Und dann kommt die Hebamme und legt dir dieses Ding auf die Hände, da stehst du da, habe ich gesagt, so Lukas, in 18 Jahren, wenn du bewiesen hast, dass du würdig bist, wenn du mir hilfst, meine Rechnungen zu bezahlen, wenn du ordentlich arbeitest und ein freundlicher Mensch wirst, dann werde ich dich lieben. Natürlich nicht. Dieses Baby blau und schleimig. Das ist mein Kind und ich hätte auf der Stelle mein Leben für dieses Kind gegeben. Der hat noch überhaupt nichts getan, außer geschrien. Und er war nicht besonders hübsch, was mich überrascht hat. Der Schwiegervater hat gesagt, es wächst sich alles raus, das wird schon mal. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt als Mensch, als ganz normaler Mensch, so für mein Kind fühle, Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, wie viel mehr wird Gott, der die Liebe ist, für dich fühlen? Denn du bist, Johannes 3,6, was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Du bist Blut von Gottes Blut, du bist Geist von seinem Geist und er liebt dich nicht, weil du ihm hilfst, die Rechnungen zu bezahlen. Du liegst blau und schleimig vor Gott und er liebt dich, weil du sein Kind bist. Glauben wir das? Weißt du, dass Gott im Himmel gerade Bilder von dir zeigt? Jeden Engel sagt, schau, mein Kind, schon wieder. Eltern zeigen immer die Bilder von den Kindern, gell? Ist ja nicht schlecht. Wir müssen lernen, unser Auftrag ist nicht zu versagen. Unser Auftrag als Christen ist es, mit unseren Versagen jeden Tag zu Jesus zu gehen. Der Herr Jesus hat gesagt, kommet her zu mir, nicht zum Pfarrer, nicht zur Bibel, nicht mal nach Brake. Kommt zu mir, zu Jesus, die ihr wunderbar und heilig seid. Nein, die ihr mühselig und beladen seid. Du musst nicht aufhören zu versagen. Du musst beginnen, mit deinen Versagen zu Jesus zu gehen. Das ist unser Auftrag. Jesus hat sich viel wohler gefühlt bei den Steuereintreibern und Prostituierten als bei den Religiösen, bei der religiösen Elite. Wisst ihr, was ich festgestellt habe in den Evangelien? Gott hat nur ein Problem mit einer Art von Menschen. Jesus hatte mit niemand ein Problem. Weder mit der Prostituierten, der Hure, noch mit Falschgeldeintreibern und so weiter. Er hatte nur ein Problem mit einer Art von Menschen. Jene, die geglaubt haben, dass sie ein bisschen besser sind als die anderen. Das sind selbstgerechte Christen. Ich möchte was sagen, selbstgerechte Christen sind die hässlichsten Menschen. Es ist so. Menschen, die dir immer das Gefühl geben, ich bin ein bisschen besser als du. Mit denen hatte Jesus immer Probleme. Das sind die Pharisäer. Gute Menschen, aber selbstgerecht. Es ist so gut, verletzbar zu sein. Es ist so gut, ehrlich zu sein. Einfach zu sagen, Herr, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Und ich muss es auch nicht, denn ich hab dich. Darum brauche ich dich. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf und sage, ja, Jesus, ich schaffe den Tag nicht. Ich kann nicht mal die Menschen lieben. Ich möchte euch was sagen. Ich kann die Menschen nicht lieben. Ich habe jeden Tag Menschen. Und was ich jeden Tag bete, Herr Jesus, gib mir du deine Liebe für diese Menschen. Und Jesus tut's. Übrigens, ich bete nie für die richtigen Worte. Das habe ich ein paar Jahre getan. Er hat nie kooperiert. Er hat es mir nie gegeben. Ich bete immer, Herr Jesus, gib mir dein Anliegen, deine Liebe für diese Menschen, denen ich heute in die Augen schaue. Denn wisst ihr was, dann kommen die richtigen Worte. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Karl Barth. Karl Barth hat viele Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob alles super gut ist, aber das macht ja auch nichts. Aber als Karl Barth ein alter Mann war, Professor, ging ein Student zu Karl Barth und hat gesagt, Herr Professor, nach all Ihrem Studium, nach ihrem jahrzehntelangen Studieren des Wortes Gottes,
des Schreibens von Büchern, dass man eine Bibliothek füllen kann. Was in einem Satz ist die Essenz von dem, was ihr Leben geprägt hat? Und Professor Barth hat gesagt, ich sage es auf Englisch, weil es gibt ein Lied davon, er hat gesagt, nach all meinen Jahrzehnten Leben, Studieren von Gottes Wort und Gott selbst und Christus, ist nur das übrig geblieben. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Jesus liebt mich, das weiß ich gewiss, weil die Bibel es mir sagt. Das ist das Einzige, das übrig blieb. Ich möchte dich heute Abend fragen, ich habe keine Ahnung, von wo du kommst, wo du stehst, wer du bist, aber Gott kennt dich. Was hindert dich heute Abend, seine Liebe zu empfangen? Warum sagst du nicht einfach heute Abend, Jesus, ich stecke meinen Stolz mal weg und ich möchte heute nur von dir empfangen, deine Liebe. Ich komme zu dir als Sünder, ich habe nichts zu bieten. Ich habe nichts, was mich rechtfertigt, aber ich empfange dich, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, dein Leben. Komm du zu mir und lebe du mit mir. Was hindert dich daran, mit Jesus heute Abend zu beginnen? Wenn du keinen Grund hast, dann kannst du ihn jetzt empfangen. Ich bete noch zusammen. Lieber Vater, ich bin dir so dankbar für deine Liebe, die unbeschreiblich ist, aber wahr. Ich danke dir für dieses Gleichnis, das du uns gegeben hast, dem verlorenen Sohn und den liebenden Vater. Denn damit hast du dich selbst gemalt. Danke, Herr, dass du so anders bist, als wir oft denken. Dass du Liebe bist in Essenz. Und ich bete für jene, die Jesus vielleicht noch nicht kennen und kennenlernen möchten. Herr Jesus, ich komme heute zum ersten Mal zu dir. Ich war bis jetzt religiös. Ich habe allerhand gemacht, aber ich bin noch nie zu dir gekommen. Ich möchte dir bekennen, dass ich dich so sehr brauche. Ich weiß, ich habe versagt, ich weiß, ich habe gesündigt und ich danke dir für deine Vergebung. Ich möchte sie annehmen. Aber nicht nur deine Vergebung, Herr Jesus, möchte ich annehmen, sondern dich selbst, deine Liebe. Damit dein Leben in und mit mir etwas ganz Neues erschaffen kann, einen neuen Menschen. Denn dazu bist du gekommen, Menschen zu dir zu rufen, um dir ähnlich zu sein durch dein Leben. Nicht indem wir dich kopieren, sondern indem wir kapieren, was du getan hast. Komm in mein Leben, Herr, und sei mein Herr. Danke für dein gutes Wort, danke aber am meisten für das lebendige Wort, für Jesus Christus, unseren Herrn. Und in seinem Namen beten wir all dies. Amen.